Geschrieben als Erinnerung an ein bewegtes Leben. Da mit meinem Tode mein Name auf meinem väterlichen Anwesen für immer erlöschen wird, so möchte ich meinen Enkelkindern zum Gedächtnis ihrer Großeltern eine kurze Beschreibung ihres bewegten Lebens zurücklassen.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meyer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Heute gibt es mal eine Folge der ganz besonderen Art, denn wir reisen zusammen in die Vergangenheit und beleuchten das Leben eines Menschen, der schon lange verstorben ist. Und dazu habe ich mir meinen Cousin eingeladen. Schön, dass du da bist, Johannes. Servus.
Servus, Harald, grüß dich.
Wir sind ja im gleichen Alter und von unseren Hobbys her nicht ganz unterschiedlich, gell?
Ja, da hast du recht. Ja. Scheinbar liegt es schon an unseren Ahnen, ja. Oder an unseren Genen.
Wir beide interessieren uns für Menschen mit dem feinen Unterschied, dass du dich im Gegensatz zu mir mehr im Jenseits bewegst.
Ja, wie man es nimmt, ja.
Also, liebe Zuhörer, nicht falsch verstehen, er ist kein Geisterjäger, sondern, ja, ich sag's jetzt mal, ein echter Ahnenforscher.
Nein, klar, Ahnenforscher, das hört sich jetzt vielleicht nicht ganz so fancy an wie, was weiß ich, Sieger bei Ninja Warrior oder so. Aber mich interessieren halt tatsächlich auch über dir die Geschichte halt und speziell halt eigentlich von unserem Vorfahren auch. Ne?
Zum Leidwesen seiner Frau. Ich muss das kurz erzählen. Seine Frau hat mal zu mir gesagt, das Traurige an meinem Mann ist, sie hat nur alte Freunde. Stimmt das?
Nein, stimmt nicht. Natürlich nicht. Schon viele Junge auch, aber... Ja, ihr werdet es sehen, also gerade die älteren Leute, die haben halt ein ganzes Leben zum Erzählen. Ja.
Perfekt, deshalb für unseren Podcast. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Grund kommen, weshalb du heute hier bist, wie bist du eigentlich auf dieses Hobby gekommen?
Sag mal, für Geschichte selbst interessiere ich mich schon lange, ja. Aber bei mir war es eigentlich auch eher ein trauriger Anlass, als mein letzter Opa im Sterben gelegen ist. Ja. Dann hat man halt mehr oder weniger nochmal besucht. Ich war dann eben mit meinem großen Bruder drunten und ich möchte sagen, er war bettlägerig, aber er war halt schon wie häufig ein Elend da in seinem Bett gesessen. Ja. Und man sucht halt ein bisschen Gesprächsstoff und dann waren halt links und rechts halt die Bilder gestanden und dann kommt man halt darüber ins Gespräch. Ja. Und wer ist das? Ah, das ist meine Mutter. Wer ist das? Ach, das ist mein Bruder, der im Krieg geblieben ist. Und solche Sachen hat man halt gar nicht gewusst. Ne? Und ja, man will mehr wissen in dem Zug, ja. Und leider war es halt dann auch so, dass er damals schon immer ein bisschen so weggenickt hat. Und ist halt immer eingeschlafen und hat gesagt, Mensch, Opa, ich komme nächstes Wochenende wieder. Damals habe ich nur studiert, bin dann an den Studienort gefahren. Und als ich dann am nächsten Wochenende wieder runterfahren wollte, ist halt schon verstorben gewesen. Ja. Sicherlich fühlt man sich dann auch ein bisschen verpflichtet, dass man sagt, Mensch, jetzt habe ich das in Opa versprochen, dass ich das ein bisschen zusammenschreibe. Hatte aber dann eigentlich auch schon gleich wieder so Ziel vor Augen, weil meine Mutter ist damals dann kurz drauf auch 50 geworden und dann gesagt, Mensch, jetzt machst du halt so einen Stammbaum einmal, ne? Und habe dann zumindest schon mal so einen kleinen Stammbaum zusammengeschrieben.
Ich habe den gesehen, klein war der gar nicht, das war ein Riesenbaum, da bist du ewig weit zurückgekommen.
Ja gut, was heißt ewig weit zurück? Man muss ja sagen, in jeder Generation verdoppelt sich das auch, ne? Kannst du mal sagen, also was du weißt, wir zwei haben halt jetzt die gleichen Großeltern, ja, aber jeder hat jetzt schon mal zwei Großmütter, zwei Großväter, ne? Dann es doppelt deren Urgroßeltern, wieder das Doppelte, also das geht ja immer rauf. Ne? Und wenn man mal in der siebten Generation ist, also da braucht man schon in der siebten Generation weit über 200 Leute. Ne?
Die in einer Zeitlinie dann miteinander irgendwie vertun. Wie weit bist du da mit deinen Forschungen in die Vergangenheit zurück?
Was heißt Forschung? Wenn es nur rein um Namen geht oder so, da kommt man eigentlich ziemlich schnell voran. Ja.
Naja, aber mal ganz ehrlich, angenommen, ich müsste jetzt zurück, ich würde dich fragen, klar, aber wenn ich jetzt alleine auf mich gestellt wäre, wo gehe ich hin? Weil ich sage jetzt mal, der Speicher gibt irgendwann vielleicht noch Bilder her, die Namen fehlen, aber wer dann die Eltern von denjenigen waren, ich würde nicht mal zwei Generationen zurückkommen. Wie hast du das geschafft?
Ja, ganz am Anfang fragt man natürlich mal die alten Verwandten, wer noch lebt, wer weiß noch was. Und mittlerweile hilft natürlich auch das Internet ganz, ganz gut. Also die Kirchenbücher sind mittlerweile meistens frei zugänglich.
Du hast in den Kirchenbüchern immer die Eltern herausgesucht, die stehen ja anscheinend in den Taufurkunden oder so drinnen, wer die Eltern waren. Und dann hast du dann wieder zurückgeblättert und geschaut, wann wurden denn die getauft oder wie muss ich mir das vorstellen?
Bei jeder Hochzeit stehen eigentlich immer die Eltern dabei, also die leiblichen Eltern, außer sind oft uneheliche Kinder auch dabei, das ist natürlich deutlich schwieriger. Aber das Einfachste ist halt, wenn halt wirklich die Eltern dann dort stehen und dann weiß man ungefähr, okay gut, wann haben die ungefähr die Kinder gekriegt, ne? Oder wann haben sie überhaupt Kinder kriegen können, und dann sucht man halt in diesen Generationenabständen. Ja.
Das hört sich ja sehr trocken an, dieses Hobby. Ja. Ist ja noch schlimmer wie der Briefmarkensammler.
Wie man halt für was brennt, und letztendlich sind es halt auch die Erfolgserlebnisse, man hat. Das ist jetzt wie beim Sport oder was. Also für mich würde sich es trocken anhören, also ironisch wie es klingt, wenn ich jetzt 20 Bahnen schwimmen müsste oder so.
Was war dann für dich dein größtes Erfolgserlebnis in deinem Hobby?
Wenn man was findet, das was außergewöhnlich ist, oder vor allem, wenn man zu irgendeinem alten Bild auch einen Namen dazu kriegt, ne? Wenn man sich sowas herleistet. Also ich habe zum Beispiel, man denkt sehr oft, mein Gott, warum habe ich früher nicht die Alten schon gefragt oder so, ne? Uns geht es ja ähnlich, wir haben mal jetzt an Allerheiligen auch geredet, wir beide haben der Bruder von unserer Großmutter, der ist im Krieg geblieben und letztendlich weiß keiner was über den.
Ja, aber das wird auch nie jemand rausfinden.
Weiß ich nicht, vielleicht gibt es jemanden. Ja, vielleicht gibt es jemanden, vielleicht in irgendeinem Kriegsarchiv oder so, vielleicht tut sich da was auf, wo sich was ableiten lässt. Ja. Vielleicht erscheint er in irgendeinem Brief, dass er eine Liebelei gehabt hat, ne, dass vielleicht dieser Brief auftaucht oder er genau derjenigen dieser Dame damals einen Brief geschrieben hat. Ne. Das heißt niemals nie. Ja.
Was ist das älteste Bild, das du hast?
Also ich habe das nicht, aber ich habe das in einem Zug gefunden, und dieses Bild ist jetzt tatsächlich von 1874. Und das ist jetzt halt eigentlich keine Fotografie, sondern es ist eigentlich mehr oder weniger auf eine Kupferplatte geätzt.
Was ist da drauf? Eine Landschaft? Oder?
Nein. Das ist tatsächlich mein Ur-Ur-Urgroßvater mit meiner Ur-Ur-Urgroßmutter mit meinem Ur-Urgroßvater am Schoß.
Ja, ich merke, du brennst für dieses Thema. Mir werden das ganze Ur zu viel. Ich finde es aber spannend, schon allein immer diese Stammbäume zu sehen, aber du kennst ja die Zusammenhänge dahinter auch noch.
Nicht alle Zusammenhänge kenne ich, aber halt viele, ja. Steckt dahinter jeder Person ein Leben, ja.
Und im Rahmen deiner Recherchen bist du auf so ein Leben gestoßen. Er ist ja viel beschäftigt. Ich bin ja froh, dass er heute überhaupt Zeit gefunden hat, denn ja, der BR war bei ihm, hat einen Beitrag aufgezeichnet, den ich euch übrigens in den Shownotes verlinke. Einfach mal reinschauen, genau um diese Person, über die wir sprechen, geht's hier. Du hältst Vorträge, und hier sieht man auch wieder, wie er für sein Thema brennt. Der Mann hat sich ein altes Fahrrad gekauft. Er könnte sich bestimmt auch ein E-Bike leisten, aber nein, ein altes Fahrrad, mit dem fährt er dann schweißtreibend 500 Kilometer in eine Richtung. Aber du fährst wirklich mit diesem alten Fahrrad?
Meistens ins Wirtshaus und wieder zurück. Weil es ein Licht hat, im Gegensatz zum Mountainbike.
Ah ja, okay. Aber zurück zum Thema. Worum ging's in deinem Fund?
Das war eigentlich ziemlich am Anfang sogar. Ne? Man klappert halt die alte Verwandtschaft ab, ob er noch was hat. Und ich hatte eben das Glück, dass bei einem Teil von meiner väterlich-mütterlichen Verwandtschaft, dass die tatsächlich alles wunderbar archiviert und aufgehoben haben. Und unter anderem hat mein Ur-Urgroßvater, der eben als Kind auf diesem alten Foto war, ja, sein Leben aufgeschrieben. Und das in 81 Seiten. Aber für mich war das halt total faszinierend, weil halt er einfach die Zeit über seinen Vater schon und von seiner Mutter geschrieben hat, bis ein paar Jahre vor seinem Tod. Also sprich, das deckt den Zeitraum 1832 bis 1939 ab.
Du hast es 2003 gefunden, jetzt ist 20 Jahre später. Mhm. Warum hat nicht gleich 2003 jedermann darüber gesprochen?
Ich hätte nie gedacht, dass da so großes Interesse besteht, familiäre Interesse auf jeden Fall, ne? Weil ich, weil es halt einfach schön zu lesen war, wirklich gut zu lesen für einen einfachen Menschen. Mein Ziel war eigentlich immer, dass ich das mal für meine Kinder in Buchform bringe.
Aber Wahnsinn, dass der damals das alles aufgeschrieben hat. Das hat ja so gut wie niemand gemacht.
Also ich glaube, es haben schon mehr gemacht, aber wir haben halt das Glück, dass das halt erhalten geblieben ist. Ne? Es hat zwei Kriege überlebt halt, ne? Und das liegt halt eigentlich daran, dass die Leute gut auf das aufgepasst haben. Ja?
Wie war das, wie du damals auf diesen, ich nenne ihn jetzt wirklich mal Schatz, gestoßen bist? Waren das so zerfledderte Seiten, überall war staubig oder wurde das schon von den Vorbesitzern sehr gehütet?
Nein, das wurde super gehütet und das wird es auch immer noch. Ne? Also tatsächlich, das waren die ganzen alten Fotos, wie man sich halt wünscht, beschriftet, wie er was ist, schön abgelegt in einen Hefter, so damit es nicht verknittert wird, trocken gelagert. Also ganz, ganz toll und eigentlich gehört denen der Dank, ne?
Ich durfte ja bereits einige Vorträge von dir hören und mich mit dem Leben von, wie heißt er eigentlich?
Johann Gammerl.
Vom Johann Gammerl auseinandersetzen. Es ist unwahrscheinlich spannend und ja, ich sage sogar inspirierend, wie das Leben vor 200 Jahren ausgesehen hat. Und wir wollen euch heute in dieser Folge an diesem Leben teilhaben lassen. Drum, Johannes, schlag doch mal auf. Wir werden sicherlich nicht das ganze Buch lesen, aber die interessantesten Auszüge, die gibt's.
Geschrieben als Erinnerung an ein bewegtes Leben. Da mit meinem Tode mein Name auf meinem väterlichen Anwesen und auch in der Gemeinde für immer erlöschen wird, so möchte ich meinen Enkelkindern zum Gedächtnis ihrer Großeltern eine kurze Beschreibung ihres bewegten Lebens zurücklassen. Ich möchte im Voraus bemerken, dass dieselbe keine durchaus rühmliche und lobenswerte für den Verfasser sein wird, da derselbe bestrebt ist, der Wahrheit Zeugnis zu geben, besonders auch seine Fehler der Nachwelt zu überliefern. Meine Enkelkinder sollen ihren Großvater nicht in seine Fehler verfallen und nachfolgen, sondern von sie auch etwas Gutes finden. Möchte euch dieses wenige Gute zur Nachahmung dienen. Es werden nur die wichtigsten Ereignisse folgen. Eltern des Verfassers Johann Gammerl und dessen Bruder Anton. Ich möchte im Voraus voraussetzen, dass wir auf keinen langen oder alten Stammbaum oder Ahnenreihe zurückblicken können, wie alte eingesessene Bauerngeschlechter der Gemeinde. Unser Adel, den unsere lieben Eltern überliefert haben, heißt Treue und Redlichkeit, das auch mein Wahlspruch auch heute noch ist. Mein Vater, Georg Gammerl, geboren den 22. Januar 1824 in Laber. Mit 2 Jahren verlor er seine Mutter. Sein Vater kümmerte sich nicht viel um ihn. Er musste nun durch die Gemeinde aufgezogen werden. Er war ein Verstoßener, der in der Jugend keine Elternliebe gekannt hat. Mit 8 Jahren kam er in Dienst als Hirtenknabe zu dem Einödhof. Hier fand er eine liebe Großmutter, die um ihn sorgte und betreute. Sie wird wohl die erste Liebe für sein Leben gewesen sein.
Boah, der schreibt schon sehr hochgestochen.
Ja, für einen einfachen Menschen definitiv auch gut zu lesen, ja.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. War er tatsächlich so ein einfacher Mensch? Also das hört sich ja eher an wie der Hochschulprofessor von Berlin.
Ja, also ich glaube, er war definitiv kein Dummer, ja. Aber früher war es halt einfach auch so, dass ja, es ist halt einfach nicht so einfach gewesen ist, sich aus den alten Zwängen halt herauszulösen, ja. Und er ist halt arm geboren, am Schluss halt eigentlich dann doch noch hochgearbeitet, dann zum Beamten halt, ne, durch stetigen Fleiß und Willen.
Und er schreibt hier über seinen Vater praktisch, der eigentlich keine schöne Kindheit hatte sozusagen.
Ja, schöne Kindheit, wie er schreibt, also der Vater hat mit 2 Jahren seine geliebte Mutter verloren, sein Vater hat sich nicht gekümmert und damals war es halt so, dass halt dann diese Kinder eben durch die Gemeinde aufgezogen worden sind. Ja. Also die Gemeinschaft hat sich darum gekümmert, aber ja, nicht unbedingt dann gut. Ne?
Okay.
Also der ist dann eben auch später weggeschickt worden mit 12 Jahren in die Lehre, ja, wo halt mehr oder weniger auch alles durch hat, machen harte Arbeit. Und ist dann eben auch mit 21 Jahren dann eben schon zum Militär gekommen, war dann bei zahlreichen Kriegseinsätzen dabei, also weit noch vor dem Ersten Weltkrieg 1848, beim Krieg gegen Dänemark oder bei der Unterwerfung gegen Kurhessen. Und ja, er schreibt auch klipp und klar, dass dieser Kriegsdienst damals eben nur für geldarme Burschen Pflicht war, damals in Bayern. Ja.
Ach so, es musste nicht jeder.
Also er schreibt, dass halt damals nur die Armen in den Krieg mussten. Ja.
Wie hat dann sein Vater seine Mutter kennengelernt?
Kann ich vielleicht auch kurz zitieren. Meine Mutter, T. Theresia Forck, geboren den 25. Juli 1834 in Laber. Diese hatte das Glück, eine gute, wenn auch arme Mutter zu haben. Diese war in Logis im sogenannten Baderhaus im Jahre 1880 abgebrannt. Später wurde sie Hirtin in Anzenhofen. Sie war zugleich Böting in Laber, welches mit Häfenaustragen verbunden war. Also die war so eine Art Bötin, die hat fürs Dorf mehr oder weniger ist die weite Strecke in die Stadt gegangen, hat die Einkäufe erledigt, hat die dann am Rücken dann zurückgetragen und hat dann mehr oder weniger ein bisschen Geld verdient für die Botendienste. Ja.
Und klar, er ist aus Laber, sie ist aus Laber und so sind die dann zusammengekommen und haben geheiratet, oder?
Ja, aber doch auch erst ziemlich spät, eben durch den ganzen Kriegseinsatz vom Vater war er schon fast 40 Jahre.
Ach, tatsächlich?
Schon fast 40 Jahre, genau, als sie geheiratet haben und haben dann auch viele Höhen und Tiefen gehabt. Unter anderem halt die hohe Kindersterblichkeit. Also haben auch ganz, ganz viele Kinder schon vor dem Johann verloren. Und unter anderem halt wegen diesen Kinderkrankheiten, wie man es heute leicht behandeln könnte, weil man es halt einfach impfen kann oder die nötige Medizin hat. Ne?
Wie viele Geschwister hatte denn dann der Johann Gammerl?
Vorher sind schon 4 gestorben und er hat dann noch einen jüngeren Bruder, der damals auch noch lebt. Aber also in Summe waren es, was ich jetzt hier rausließ, 6.
Aber und nur 2 haben überlebt.
Sie auch eine wunderschöne Passage eigentlich. Was heißt wunderschön? Eigentlich eine traurige, aber eine sehr, was einem ins Überlegen bringt. Ne? Im Herbst 1864 bis 1870 waren sie Hirte in Laber. In diesem Jahr brach in Laber eine ansteckende Kinderkrankheit aus, die Halsbräune. Halsbräune ist die Diphtherie, die man heute jeder als Kind geimpft wird, ne? Welche in wenigen Wochen 15 Kinder im Alter zwischen 1 und 12 Jahren hinweg raffte. Die Mutter besorgte als Leichenfrau die verstorbenen Kinder zur letzten Ruhe. Sie holte sich selbst die Krankheit, die sie selbst überstand, aber den 2 noch ihrer lebenden Kindern den Tod gebracht hat. Diese Krankheit wirkte so schnell, dass der Knabe mit 5 Jahren gesund beim Schweinehüten war und um 4 Uhr morgens schon gestorben ist. So ist damals zugegangen. Ne? Wenn man sich das überlegt, die Mutter, die eben so arm ist, hat dann auch noch die Kinder versorgt, die müssen ja auch beerdigt werden. Ja? Also viel gestorben sind da in diesen Jahren, 15 Stück, sich dann selbst mit dieser Krankheit ansteckt und dann die eigenen Kinder mehr oder weniger dann ansteckt, die dann sterben.
Das ist eine Nummer. Aber er hat überlebt, er war ja anscheinend dann ein gesundes Kind.
Ja, gesund nicht, er hat auch gekämpft, aber er schreibt ihm auch, also Unkraut vergeht nicht so ungefähr und er hat sich durchgerungen und ist groß geworden. Ja? Genau. Johann Gammerl, geboren den 28. September 1872 im Laber. Nach dem Tode meiner letzten Geschwister wollten sich unsere Eltern wohl der Ruhe überlassen. Sie hatten wenig Hoffnung auf einen Erben. Der liebe Gott hat uns beide wohl als Dreingabe ihnen geschenkt. Nach Aussage meiner Mutter war ich ein volles Jahr krank und zwar einmal so schwach, dass die Hausfrau zur Mutter sagte, sie sollte mich nicht mehr andünnen, ich wäre doch schon gestorben. Ein Sprichwort sagt, Unkraut ringt sich durch. Ich habe es bisher an mir selbst erfahren. Dass ich noch am Leben bin, habe ich nächst Gottes Ratschlüsse, die mich bisher halten, wohl der getreuen Pflege meiner guten Mutter zu verdanken.
Wie viel Leid in dieser Zeit war. Von welchem Jahr? 1800?
72.
Und das ist schon heftig, gell? Was man jetzt für einen Wohlstand hat. Und was da früher...
Das heißt, man hat halt andere Sorgen halt dann, ne?
Also er war der älteste Sohn sozusagen und es kam dann noch ein jüngerer Bruder nach.
Genau.
Was schreibt er denn über seine Kindheit?
Ja, über seine Kindheit schreibt er halt zum einen halt die Schulzeit, ne? Er wollte tatsächlich gerne Pfarrer werden, ja. Aber Pfarrer ist halt schon mal alleiniges geworden, weil er halt nicht das Geld für irgendeine höhere Schule oder halt für Studium hatte. Und eben, also damals, es gibt ja trotzdem auch Überlieferungen, dass manche trotzdem aus ärmlichen Verhältnissen sogar Bischof geworden sind. Aber dazu haben sie halt eigentlich einen Gönner in der Gemeinde gebraucht oder halt einfach schlichtweg einen Pfarrer, der sich die Zeit genommen hat und halt einfach die Kinder ausgebildet hat, sei es jetzt in lateinischer Sprache oder irgendwas anderes. Ne?
Was hat er denn dann gelernt, wenn es für einen Pfarrer nicht funktioniert hat?
Er hat so eigentlich stellenweise am Anfang so ein bisschen als Hirte mitgearbeitet mit seinem Vater.
Ja, waren die in der Schule? Hatten die schon Schulpflicht?
Na klar.
Wie lange gibt es denn eine Schulpflicht in Bayern schon?
Ja, es waren halt früher andere Sachen. Also es hat halt früher eben die Sonn- und Feiertagsschule gegeben. Also wie es der Name schon sagte, ist man halt dann am Sonntag und am Feiertag in die
Ach
Schule.
Ach so, gegangen. Die waren nicht jede Woche fünf Tage die Woche.
Nein. Und eben dann auch noch in der Winterschule, ja. Und dort dann später die Sonn- und Feiertagsschule. Die Kleinen sind in die Winterschule gegangen und dann, ich glaube, so in der 4. Klasse, nagel mich da nicht fest, da sind sie dann in die Sonn- und Feiertagsschule gegangen.
Okay, und in wie vielen Jahren haben die dann Beruf gelernt oder gab es das nicht? Die sind halt dann zu Hause mitgelaufen und haben im elterlichen Hof mitgeholfen, oder?
Ja, genau. Damals hat ja auch die Ausbildung Geld gekostet, ja. Wenn man jetzt zum Beispiel Schlosser oder was werden wollte oder Wagner oder so typische Berufe von damals, dann hat man den Lehrmeister Geld zahlen müssen. Ja.
Ja, hatte dann der Johann, wir sprechen jetzt immer vom Johann, ist ja auf dem Bauernhof groß geworden oder?
Ja, das waren nicht so kleine Gütler, sagt man dazu. Ne. Die halt eigentlich so Tagelöhne, sein Vater war dann eigentlich Tagelöhner und Hirte, also die haben sich schon dann irgendwann mal ein Häuschen, ein kleines Häuschen halt selber leisten können, sprich als Logis, das ist ja nichts anderes wie Miete, kann man heutzutage sagen, sind dann rausgegangen, haben ein kleines Häuschen gebaut und haben dann unter ärmlichsten Verhältnissen eben im gelebt. Aber das hat halt das Geld halt vorne und hinten nicht gereicht. Er hat halt letztendlich dann als Tagelöhner halt im Wald gearbeitet im Winter. Im Sommer hat er dann die Stöcke ausgegraben von diesen Bäumen, die er im Winter abgeschlagen hat, um halt irgendwie Brennholz zu machen und das zu verkaufen. Und damals ging es dann halt auch los hier mit den, ich sag mal, mit den ersten Staatsstraßen, ja.
Okay.
Und das ist so ein kleines Schlüsselerlebnis dann eben auch für den Johann gewesen, weil der Vater dann schon als Tagelöhner und Handlanger da im Straßenbau mitgeholfen hat und der Vater hat da eben Schotter geklopft, also war nichts geteert, wie man es heute kennt, sondern die Straßen unten waren also so Rolliersteine drin und dann sind dann eben immer feiner werdende Schotter dann draufgekommen. Da hat es einen Straßenwärter eben gegeben, der das halt mehr oder weniger angeschafft hat und der hatte dann in gewisser Weise Hilfsarbeiter gehabt und das waren jetzt so Tagelöhner, die haben sich da angeheuert und haben dann mehr oder weniger halt dann einen Tageslohn gekriegt. Es war nicht viel. Und der Johann hat da eben damals halt schon seinem Vater wen geholfen, wie er schon gesagt hat. Der war ja schon bei der Hochzeit 40, der war ja dann doch schon ziemlich alt.
Also der heißt, der ist mit dem Papa, der Tagelöhner war, in die Arbeit gegangen und der Vater hat dann beim Straßenbau geholfen. Was hat er dann gemacht? Du hast gerade irgendwas von Schotterklopfen gesagt.
Genau, so ist der Name gesagt, Schotterklopfen.
Ja, was ist es, Schotterklopfen? Also Steine und ich mache die kleiner.
Genau. Nichts anderes. Also,
das hat der gemacht.
Ich behaupte mal, der Schotter von damals hat genauso ausgeschaut wie der Schotter von heute. Ja. Sind dann einfach Steine in gewisser Größe. In seinen Aufzeichnungen steht da drin, dass die Schottersteine in dem Fall so 4x4 cm halt sein haben müssen. Und die sind halt aufgefahren worden auf der Straße in großen Haufen. Ja. Die sind halt irgendwo gebrochen worden. Und dann hat man sich da für so einen mehr oder weniger für so einen großen Schotterhaufen bewerben können. Und dann hat man den halt zertrümmert und für diesen zertrümmerten Schotter steht in seinen Aufzeichnungen, hat man für so einen Kubikmeter Schotter 50 Pfennig gekriegt. Puh. Ja, es wird der eine oder andere sagen, ja gut, früher hat ja eine halbe Bierblose ein paar Pfennig gekostet oder so. Aber so umgerechnet wäre das ungefähr so, wie wenn man heutzutage für einen Kubikmeter Schotter, ich sage mal, ungefähr 12 Euro kriegen würde. Aber klopf den mal einen Kubikmeter Schotter.
Allerdings, ich frage mich gerade, da brauchst du ja ewig.
Ja, brauchst du, ja klar. Da brauchst du ewig und sicherlich haben die schon ihre Taktik auch gehabt. Ne? Aber bei Wind und Wetter da draußen, ne? Das
muss ja dazu sein. Aber da musst du ja schon mal rechnen. Schau mal den Vater an, gell? Hirte, Kriege mitgemacht, zig Kinder verloren und dann darf er sich noch mit über 40 hinstellen, mit einem Hammer und auf Steine klopfen.
Ja gut, aber da wäre er sogar, ihr habt ja mal froh gewesen sein, dass er die Möglichkeit gehabt hat. Es hat ja genügend andere gegeben. Stell dir vor, er hätte irgendeine schwere Kriegsverletzung oder was gehabt. Ja, dann bist du dahin vegetiert.
Und was hat dann der Johann gemacht? Ist er dann auch in die Firma gegangen zum Schotterklopfen? Oder hat er
ja,
gesagt,
das war keine Firma, die Straßenbau war damals auch schon staatlich oder so. Aber er ist da halt dann auch mitgegangen und hat gesagt, der Geld verdient auch eben im Rücken des Vaters halt dann. Aber der Vater schon mehr oder weniger auch davor gesorgt hat, dass er halt einfach in der Schule gute Noten schreibt, weil er halt genau gewusst hat, was das heißt, eine schlechte Schulausbildung zu haben. Und deswegen war ihm das eigentlich nicht recht. Er hat schon dafür gesagt, bitte Sohn, man schaut, dass du gute Noten hast, dass aus dir was Besseres wird wie bei mir.
Ja, was hat er dann gearbeitet nach der Schule?
ja gut, da im Straßenbau hat einmal mit dem Schotter
angefangen. Also auch der Johann?
Ja, genau, auch der Johann. Und es sind dann gewisse Straßen und Umgehungsstraßen, oder was heißt Umgehungsstraßen, nicht in dem Sinn gebaut worden, sondern halt dann irgendwelche Anpassungen, irgendwelche Berge angelegt, und es war ja ständig Arbeit dort, und da hat er mitgeholfen, und irgendwann hat ihn halt dann mal so ein ehemaliger Vorgesetzter gefragt, zu ihm gesagt, jetzt kannst du dir vorstellen, dass du auch Straßenwärter wirst, also sprich eine Ausbildung machst.
Aber mit welchem Geld, wenn das damals alles Geld gekostet hat?
Man braucht, damit du da im Straßenbau in so Straßenwärter werden bist, muss er mindestens 4, 5 Empfehlungsschreiben haben, sei es jetzt vom Bürgermeister, sei es von den ehemaligen Straßenwärtern, und das hat sich mindestens da schon ein Jahr gezogen. Ja. Dann hat man einen halben Tag theoretische Prüfung, und dann hat man noch eine praktische Prüfung, und dann muss man mindestens 5 Jahre in der Probezeit arbeiten. Ja. Und dann wird man erstmal ein Straßenwärter, und zwar, die haben das damals gesagt, als Verweser, sprich, man ist halt so eine Art Springer halt. Ne? Wenn halt mal einer krank ist oder so, dann muss man halt da als Verweser arbeiten, und wird er da abkommandiert zu irgendeinem Straßenbau, der halt damals von der Heimat schon 8 bis 10 Stunden weg gewesen ist.
Ach so, Er ist dann praktisch während der Woche gar nicht zu Hause gewesen, sondern war...
Der war immer weg, und man muss dazu sagen, es sind keine Feiertage, gar nichts gezahlt worden, und 8 bis 10 Stunden zu dieser Zeit ist ja stellenweise noch nicht überall im Land dann die Eisenbahn gebaut worden, ja, gebaut gewesen, ja. Und man hat da halt nicht schnell dahin fahren können. Ja, jetzt sagst du, man ist zu Fuß ungefähr 25 Kilometer so am Tag gegangen. Das waren da damals halt schon Tagsreisen. Ja.
Wie alt war der Johann da?
Also tatsächlich, als er Straßenwärter ist, da hat er dann eben sogar schon Kinder gehabt, hat er eigene Familie gehabt.
Ach, und vorher war er nur Hilfsarbeiter.
Na klar.
Wo hat er dann seine Frau kennengelernt?
Er beschreibt es eigentlich schon in seinem Buch dann eben sehr gut. Seine Mutter ist ihm auch ziemlich früh gestorben, und sein Vater hat er schon das Alter gehabt, und sein Bruder waren halt 3 Mannsbäude in Anführungszeichen. Und sie haben halt dann eben auch versucht, halt irgendwie so eine Art Haushälterin zu bekommen, die halt ihnen halt, die sie unterstützt.
An was ist die Mutter gestorben?
Er beschreibt halt mehr oder weniger ein Lungenleiden, ja. Ist eigentlich eine ziemlich traurige Textpassage auch, weil an der Mutter sehr gegangen ist.
Und dann waren 3 Männer,
genau,
Selbstversorger. Und wie ging es dann weiter?
Sie haben dann eben nach einem Markt gesucht, ja. Weil sie hatten ja auch trotzdem 2, 3 Viecher halt, Kühe halt, wie es halt so üblich war bei so kleinen Gütern halt. Und er hat halt eigentlich als junger Bursch dann den ganzen Haushalt geschmissen. Aber er hat natürlich auch für den Lebensunterhalt sorgen müssen, weil sein Vater ja schon ziemlich alt gewesen ist. Sein Bruder hat zwar auch mitgearbeitet, aber bei diesen niedrigen Verdiensten so muss man erst einmal durchs Leben kommen. Und haben sie dann immer Markt gesucht, um halt zumindest dann die ganzen Haushalte wegzubringen, damit halt er mehr Geld verdienen kann, ja. Und dann haben sie immer Mark gesucht, die ist dann auch kurz nach der Mutter gestorben, plötzlich. So wie man es rauslässt, aus den Aufzeichen, wohl zuckerkrank, ja. Hat es auch nicht die Medikamente gegeben. Und
wusste der schon, dass das zuckerkrank ist, oder ist das nur mit den jetzigen Erkenntnissen und den Symptomen, die er beschreibt, dass die dann Zucker hatte?
Vermute ich mal, ja. Also die wird sicherlich nicht gewusst haben, dass das Zucker gewesen ist, ja.
Wie alt ist dann der Papa geworden?
Genau weiß ich es nicht, aber der müsste da fast an die ja, 60, 62, 63 geworden sind, was für die damaligen Verhältnisse schon viel war, ja.
Wie haben Sie dann mit der Haushälterin weitergemacht?
Ja, genau, und das ist auf das, was ich eigentlich raus wollte. Er hat dann eben seine zukünftige Frau kennengelernt auf der Suche nach einer Haushälterin. Diese Haushälterin hat er dann immer gefunden, also es war eben letztendlich später dann seine Schwiegermutter, muss auch ziemlich nicht herrisch gewesen sein, aber auch ein schwerer, starker Charakter halt. Aber letztendlich hat es zum Guten geführt und hat dann eben auch die Tochter von dieser damaligen Haushälterin dann auch geheiratet. Und ich glaube, das war tatsächlich für die damalige Zeit eine Liebeshochzeit, ja.
Ich wollte gerade fragen, ja. Denn Liebeshochzeiten waren ja selten.
Ich möchte sagen selten, aber es hat sie gegeben, ja.
Welche Passage ist für dich in diesem Buch die beeindruckendste?
Die beeindruckendste? Mein Gott, eigentlich fast tatsächlich durchgängig, ja, logischerweise ist es ganz, ganz emotional eben das Leben von seinem Vater beschrieben und letztendlich dann eben auch seine Kindheit und dann eben, ich habe es vielleicht kurz vorher mal gesagt, sie haben ja 12 Kinder gehabt, 8 Kinder sind im Kindesalter schon gestorben und das heißt, von diesen 12 Kindern sind 4 Kinder dabei, die das, er beschreibt es jetzt eigentlich, das Erwachsenenalter erreicht haben. Ja. Und von diesen Kindern beschreibt er tatsächlich auch das Leben, auch von seinem Sohn. Und das ist dann sowas, was mich dann schon auch mitnimmt, als dann der Erste Weltkrieg kommt und sein Sohn eben die Heimat verlässt und dann er eben beschreiben muss aus Sicht eines Vaters, wie sein Sohn fällt. Ja.
Ach, der Sohn ist tatsächlich gefallen. Mhm. Bleiben wir kurz bei den Kindern. An was sind die anderen auch gestorben?
Ja, meistens waren es so Kinderkrankheiten wie Freisen, steht da in den Kirchenbüchern drin. Das sind so Art Fieberkrämpfe. Aber tatsächlich eben auch so Diphtherie, Halsbräune, letztendlich Tetanus. Ne? Also es war auch die mangelnde Hygiene. Auch, man muss sich das vorstellen, man hat mit den Tieren unter einem Dach gelebt, aber das hat ja den Vor-, das heißt den Vorteil gehabt, dass es halt einfach wärmer gewesen ist im Haus. Und logischerweise waren da auch Krankheiten. Selbst das Wasserproblem, da jetzt bei uns in der Gegend, diese Jura, da hat man halt einfach diese ständige Wasserknappheit halt auch. Ne? Deswegen hat man oft Regenwasser eben gesammelt halt für die Tiere zum Tränken. Und sonst ist man halt, weiß Gott, oft im Winter bis zu irgendeiner Quelle gegangen, hat das Wasser nachher nach Hause getragen und hat das getrunken oder mit dem gekocht. Ja.
Ja, es war zweifelsohne eine harte Zeit damals. Was wäre deine Wunschzeit, wo du sagst, jawohl, in diesem Zeitalter würde ich gerne leben?
Wie jetzt zu sagen, ich glaube, es hat jedes Zeit Vorteile und Nachteile heute.
Also ich sage da ganz ehrlich, ich sehe keinen Vorteil drin, wenn ich jetzt in die Zeit vor 200 Jahren zurückreise, dass ich da sage, hey, super, ich habe schon Probleme, wenn ich mal eine Stunde mein Handy nicht habe.
Ja, Harry, wir haben aber auch Bilder von unserem Vorfahren, die in die USA ausgewandert sind, von dieser ganzen Zeit. Da wenn du zur gleichen Zeit die Fotos bei uns in der Region anschaust, da denkst du, das sind Weltenunterschiede. Ne?
Warum? Weil wir so arm waren.
Tatsächlich, also es gibt schon Gründe, warum die Leute ausgewandert sind, ja, ihre Heimat verlassen haben, weil sie halt einfach auch nicht die Chancen gehabt haben. Ja, und die haben dann eben ihr großes Glück in der USA oder woanders in der Welt probiert.
Bevor wir jetzt zum Ersten Weltkrieg kommen, ist der Johann sein Leben lang dann Straßenwärter gewesen?
Ja, er hat es am Schluss dann sogar noch bis zum Straßenoberaufseher geschafft. Also er hat dann mehr oder weniger dann mehrere Straßenwärter unter sich gehabt.
Beruflich ist es durchgelaufen, der hat sich hart erkämpft und war definitiv in einem tollen Stand. 8 Kinder gestorben, 4 haben es ins Erwachsenenalter geschafft. Der Frau ging es aber lange gut, oder kommt der nächste Schicksalsschlag?
Ja, er schreibt dann später eigentlich schon, dass eben eine Krebserkrankung auch gehabt hat und diese Krebserkrankung dann halt zum Glück auch überstanden hat, ja, war Darmkrebs, wie er beschreibt, und war halt ein langwieriger Fall, aber mit den damaligen Mitteln eigentlich gut geschafft, beziehungsweise er sagt halt, der Glaube selbst halt, dass er hat für ihn halt eigentlich die Berge versetzt, ja, und er sagt halt auch klipp und klar, er geht auf Altötting, wenn seine Frau wieder gesund wird, er hat das auch gemacht und tatsächlich seine Frau ist genesen. Er beschreibt dann auch, der eine oder andere wird vielleicht lachen für dieses Mittel, aber uns hat sie damals geholfen, ja.
Also das heißt, der Erste Weltkrieg bricht aus, musste er dann auch einrücken oder welche Erlebnisse hatte er im Ersten Weltkrieg?
Er hat auf der Straße eine Verletzung sich zugezogen und hatte da eine Blutvergiftung. Und diese Blutvergiftung hat eben auch was mitgemacht, ist auch operiert worden und hat da mehr oder weniger auch ums Überleben gekämpft wegen dieser Blutvergiftung.
Was ist passiert? Hat er das geschrieben?
Ja, er hat das ganz eindeutig beschrieben, auch ganz ausführlich. Und der ist halt in seinem Job, halt nachts hat er halt rausgemüsst, weil eben tatsächlich so Lampen eben auf der Straße aufgehängt werden, damit da keiner in den Graben reinfährt, weil da so Bauarbeiten waren. Und diese Lampen musste er kontrollieren, und ist über einen Stein gestolpert und hat so, er beschreibt es, eine Mark, also wie eine Münze so groß, eine Verletzung am rechten Knie zuzogen und hat sich dabei nichts gedacht. Aber scheinbar ist ein Schmutz reinkommen, ja. Ist ja auch, passiert ja heutzutage auch noch, und hat sich eine Sepsis, also eine Blutvergiftung halt dann zuzogen. Und ist dann mit Ach und Krach dann eigentlich behandelt worden. Und zwar halt nicht in irgendeinem Krankenhaus, sondern daheim am Küchentisch. Ist der Arzt noch gekommen, hat den Fuß aufgeschnitten, ist ein bisschen so halb betäubt worden mit Chloroform. Und es beschreibt eigentlich sehr ausführlich, als ob es hart zu lesen. Also das wird man heutzutage nicht mehr so durchhalten, ja.
Aber das ist ja eigentlich ein Todesurteil.
Ja, ich behaupte mal, da sind auch viele gestorben, ja. Und ihr hattet vielleicht das Glück gehabt, weil der Arzt den nötigen Sachverstand gehabt hat, weil zu dieser Mittel vielleicht, weil zu dieser Zeit halt das ein oder andere Medikament verfügbar war, ja. Und weil er halt auch in den besten Jahren in seinem Leben war, ja.
Und Krankenversicherung gab es ja damals auch nicht.
Nein, nicht null.
Also das heißt Verdienstausfall, genau. Und jetzt muss man gucken, wo man bleibt.
Keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, auch keine Berufsgenossenschaft, weil es wäre theoretisch heutzutage ein Arbeitsunfall. Ja.
Das ist Wahnsinn. Das war aber vor dem Ersten Weltkrieg, wenn ich mich erinnere.
Genau, es war
definitiv. Also das heißt, seine vier Kinder, wie viele Söhne, wie viele Töchter hatte er?
Einen Sohn und drei Töchter.
Oh, also die mussten ihn dann praktisch finanziell auch ein bisschen auffangen.
Na gut, seine große Tochter, die war eigentlich schon als Magd außer Haus. Die kleinste Tochter, die war, ist ja 1904 ist die erst auf die Welt gekommen. Die hat jetzt, hat, ja klar, die Gänsehütte vielleicht, Gänse gehütet, aber ansonsten auch nicht wirklich mitgearbeitet. Die andere Tochter hat der Mutter halt im Haushalt geholfen. Und sein Sohn, der, sein einziger Sohn, der hat dann schon auch mitgeholfen. Ja, die wollten einen Stall bauen, wie er das beschreibt, und da hat er schon mit anpackt, beziehungsweise war auf der Straße ja mit dabei, weil Straßenwärter hat er ja nicht nur sich um den Schotter kümmern müssen, sondern auch links und rechts um die Arena, Bäume schneiden, lauter so Sachen.
Und dann kam der Erste Weltkrieg. Mhm. Also er war zu alt, der war damals schon über 40.
Ja, aber er hat halt zum einen wegen dieser Verletzung und auch wegen dem Alter schon auch einrücken müssen, ja. Allerdings halt dann nur Garnisonsdienst. Und das heißt, es waren halt mehr oder weniger so Wachdienste für irgendwelche Brücken oder irgendwelche, ja, Fabriken, ja.
Das heißt, wenn man es von außen betrachtet, dass ihm vielleicht diese Verletzung das Leben gerettet hat.
Kann gut möglich sein, ja. Steht zwar jetzt nicht so explizit drin, aber es könnte gut möglich sein, ja.
Der Sohn musste einrücken.
Genau. Nicht gleich von Beginn an, weil er vom Alter her dann für die ersten Kriegsjahre noch zu jung war. Aber hat dann eben Anfang 1916 dann einrücken müssen. Ja.
Wo musste er dann kämpfen? Steht da auch was drin?
Ja, steht viel sogar drin. Eben aus der Sicht von einem Vater, sehr detailliert beschrieben.
Könntest du vielleicht nochmal reinlesen?
Die Jahreswende 1914-15 war angebrochen. Der Krieg nahm seinen Fortgang. Der Jahrgang 1895 wurde ausgehoben. Mein Sohn, geboren den 8. Dezember 1895, kam ebenfalls zur Musterung. Bereits im Februar wurde er zum 14. Infanterieregiment nach Nürnberg eingezogen. Einige Jahre vorher hatte er in der Klosterschule zu Plankstetten die landwirtschaftliche Winterschule besucht. Deshalb sollte er als Unteroffiziersaspirant sich ausbilden lassen. Er konnte sich nicht dazu entschließen, er wollte keinen militärischen Vorgesetzten als Rekrutenabrichter ausüben. Unser Hans war ein ruhiger, charakterfester junger Mann, ein Vorbild seiner Kameraden, wie unser damaliger, hochwürdiger Herr Pfarrer Biersack in seiner Gedächtnisrede ihn so treffend darstellte. Er war kein Streber oder Stürmer, er arbeitete gerne alleine im Wald. Seine liebste Beschäftigung war im Obst- und Gemüsegarten, wo er vom Bruder Gärtner in Plankstetten viel gelernt hatte. Ende Oktober 1915 wurde er ins Feld abbestellt. Er hatte sich vorher zur 11. Bayerischen Division und zwar zum 13. Bayerischen Reserve-Infanterieregiment versetzen lassen. Auf mein Vorhalt über die erhöhte Kriegsgefahr bei dieser Division sagte er ruhig: Wenn ich fallen sollte, kann ich auch beim 14. oder einem anderen Regiment den Tod finden. Ich komme hierbei mehr in der Welt herum und brauche nicht Monate oder Jahre lang im Schützengraben zu liegen. In der Nacht vom 1. auf 2. November nahm er von Nürnberg und leider auch von der Heimat auf immer Abschied, ohne ihn noch einmal begrüßen zu können. Er war bereits 2 Wochen eingekleidet. Ich hatte auch Order, am 2. November morgens 7 Uhr auf der deutschen Herrenwiese als Rekrut zu erscheinen. Mein Quartier war Leonhard Schulhaus in nächster Nähe des Leonhard Parks, wo der Hans seine Ausbildung erfahren. Leider um 7 bis 8 Stunden zu spät bin ich eingetroffen, wo in der Nacht gegen 2 Uhr mein einziger Sohn in den Krieg gezogen war. Im Oktober 1916 führte der Krieg gegen Rumänien die Division und das 13. Reserve-Infanterieregiment dorthin. Es gab einen schweren Kampf, die Gebirgspässe zu überwinden. Besonders der Rote Turmpass war als natürliche Festung fast uneinnehmbar. Nach großen Strapazen und vielen Opfern wurde er durchbrochen. Die Hauptstadt Bukarest wurde im Sturm erobert. Unaufhaltsam marschierten die Deutschen vorwärts. Das vorgestreckte Ziel der Division war der Fluss Seret. Bevor sie diesen erreichten, stießen sie auf starken Widerstand. Hauptsächlich russische Scharfschützen hatten sich in gut ausgebaute Stellungen eingenistet. Es wurde bloß Infanterie eingesetzt. Diese konnten die stark befestigten Stellungen nicht erstürmen. Erst nach einem folgenden dreitägigen Artilleriefeuer wurden sie vom Feind geräumt. Bei diesem Infanterieangriff wurde auch die Infanterie-Pionierkompanie eingesetzt, da die notwendigen Reserven fehlten. Der Angriff geschah am 16. Dezember mittags 12 Uhr. Bald darauf, gegen 1 Uhr, traf meinen lieben Sohn die tödliche Kugel. Nach einer Mitteilung der Kompanie ist er um 12:30 Uhr nachmittags 1,5 Kilometer westlich von Filipești gefallen. Eine feindliche Kugel traf ihn in die rechte Schläfe. Nach wenigen Minuten ist er gestorben. Am 19. Dezember wurde er mit seinen dort gefallenen Kameraden hinter dem Bahnhof Feurau in dem kleinen Heldenfriedhof begraben. Sein mit ihm gefallener Unteroffizier ruht auch bei ihm in einem Grab. Ein guter Kamerad hat mir später 2 Karten übergeben mit der Aufnahme des kleinen Friedhofs. Hier ruhten damals 25 Bayern daselbst.
Boah, heftig. Hat er dann das Grab von seinem Sohn wahrscheinlich nie besucht?
Nein, nicht.
Boah, oh, ich hab Gänsehaut. Puh. Und dann war es mit dem Sohn. Dann hat er nur noch seine 3 Mädels gehabt. Mhm. Wenn man sowas liest, das ist, also es ist unvorstellbar.
Aber es musste halt wieder weitergehen und das fällt mir eigentlich in diesem Leben auf, dass nach Schicksalsschlägen dann auch wieder Freude kommt. Ja.
Naja, was war dann die Freude in seinem Leben, die dann noch gekommen ist?
In erster Linie hat er sich gefreut auf die Hochzeit von seinen Töchtern.
Wie alt ist der Mann dann geworden?
Der Jochen ist 72 geboren und 1946 gestorben.
Der hat tatsächlich den Zweiten Weltkrieg auch noch mitgemacht. Mhm. Schreibt er da was drüber?
Also er selbst schreibt eigentlich nur kurz, dass eben er den Hitler nicht gewählt hat, aber er halt deutlich auch den Wirtschaftsaufschwung gemerkt hat, ja, in dieser Zeit. Aber ansonsten lässt er sich da nicht viel drauf aus.
Hat seine Frau ihn überlebt oder ist die Frau auch noch vor ihm gegangen?
Ist vor ihm gegangen. Ein Jahr vor ihm ist sie gestorben.
Also 45. Und was ist die Frau gestorben? Weiß man das?
Ja gut, die war ja mit dieser Krebsbehandlung logischerweise schon auch sehr geschwächt. Und die hatte Arbeit und sie war tatsächlich auch älter. Also die ist vor ihm geboren. Ist fast 10 Jahre älter gewesen. Der Johann ist 72 geboren und sie ist 64 geboren. Also die war 8 Jahre älter und ist ein Jahr vor ihm gestorben.
Was ist sein letzter Eintrag in diesem Buch?
Sein letzter Eintrag in diesem Buch handelt eigentlich von seinem Bruder, weil sein jüngerer Bruder ist vor ihm gestorben.
Ach, der hat ja wirklich alle überlebt.
Ja.
Der hat die Frau überlebt, seinen Sohn und jetzt noch den jüngeren Bruder.
Und auch noch seine Tochter.
Also es heißt, nur 2 Töchter sind älter geworden als er.
Wobei eine Tochter von diesen, die älter geworden sind, noch während seiner Lebzeiten in die USA gegangen ist und die hat er auch nicht mehr gesehen.
Das heißt, es war nur noch eine Tochter da und die hat...
Für die hat er eigentlich diese Zeilen geschrieben, ja.
Und die hat es dann auch weitergeführt und das ist deine Urgroßmutter?
Nein, meine Urgroßmutter ist bei der Geburt, also meine Urgroßmutter und seine Tochter ist bei der Geburt von meiner Großmutter gestorben.
Die Tochter ist dann im Kindsbett gestorben. An was ist der Bruder, sein Bruder, gestorben?
Sein Bruder ist eben der letzte Eintrag, von was er selbst geschrieben hat. Und der ist eben am 14. Dezember 1937 morgens früh von seiner Frau tot im Boden seines Schlafzimmers gefunden worden. Ja. Also er schreibt ihm da, er war zugleich Mesner in dem anliegenden Kirchlein, dabei ist der Leutdienst verbunden. Am betreffenden Morgen ging seine Frau zum Gebetleuten und sprach noch einige kleine Witze wegen dem Aufstehen, nichts ahnend, dass der Tod schon vor der Türe lauerte. Als er aber nicht zur gewohnten Zeit aufstand und seine Frau nach ihm sehen wollte, mussten sie ihn tot außer dem Bette liegen sehen. Es ist bitter, so schnell aus dem Leben zu scheiden, besonders für die lieben Angehörigen und Freunde. Es ist mir doppelt schwer gefallen, das dritte Mal die Hiebsbotschaft zu vernehmen, dass auch mein lieber Bruder ohne die heilige Wegzehrung sterben musste. Die einzige Trost ist für mich, dass auch der Toni seinen Jugendglauben schon lange gefunden und auch seine 5 erwachsenen Kinder christlich darin erzogen hat. Auch der Geistliche, der seine Leiche im Friedhof Eichstätt eingesegnet hat, hat seinen tiefen Glauben gerühmt, den er aus der Oberpfalz in seine neue Heimat mitgebracht hat. Nun gib ihm, o Herr, die ewige Ruhe. Ausrufezeichen. Ende der Aufzeichnungen.
Alle überlebt. An was ist er dann gestorben und wann?
Der Johann ist gestorben 1946 und zwar wollte er auf dem Friedhof den Grabstein von seiner Mutter heben, der sich halt auf die Zeit gesetzt hat und hat sogar Hilfe gehabt und die wollten den eben anheben, diesen Stein, aber dabei ist er eben umgefallen, beziehungsweise vom Sockel runtergefallen, ist dem Johann auf den Fuß gefallen und hat den Knöchel abgeschlagen. Und da es eben auch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ist, waren auch die medizinischen Mittel nicht so da, wurde zwar im Krankenhaus dann noch operiert, trotz allem ist der Fuß schwarz geworden, nicht mehr angewachsen. Man hat ihn im Fuß dann noch abgenommen, aber man hat schon gemerkt, dass er halt einfach auch vielleicht nicht mehr den Lebenswillen gehabt hat. Er hat dann eben noch während dem Ankleiden für den Weg nach Hause sich von einer Krankenschwester ein Gebet vorlesen lassen. Und dabei ist er dann gestorben.
Woher weißt du das?
Ja, das hat seine letzte Tochter, die Magdalena, die letzte Überlebende, noch aufgeschrieben, ja, beziehungsweise auch noch Eckpunkte notiert von ihrem Leben. Und da ist halt das unter anderem auch aufgeführt.
Harte Kost.
Die härteste kennst du noch gar nicht.
Wieso?
Ja, das ist halt nach wie vor noch die Geschichte von meiner Urgroßmutter, wie die im Kindsbett stirbt und ich habe hier eben auch die Original-Totenrede da, was der Pfarrer damals geschrieben hat. Ja.
Können wir mal reinlesen?
Christliche Trauerrede, Trauernde. 14 Monate sind's, da stand an den Stufen des Altares unserer Pfarrkirche ein junges Brautpaar, um auf die inhaltsschwere Frage, wollt ihr in aller Not dieses Lebens einander nicht verlassen, sondern beieinander bleiben, bis der Tod euch scheidet. Das für eine ganze Lebenszeit bindende Ja zu sprechen. Noch sehe ich die Braut vor mir, wie sie mit glückstrahlenden Augen das bindende Wort so fest und überzeugt sprach, dass man nicht zweifeln konnte, auch wenn sie unter schwersten Opfern ihr Versprechen einlösen musste und sollte es für ein halbes Jahrhundert sein, sie wird mit starkem Herzen ihre Pflicht tun. Und doch sollte die Probe ihrer Liebe und Treue eine so kurze sein. Wer hätte es gedacht, dass sie übers Jahr schon den Myrtenkranz mit dem Totenschleier vertauschen sollte? Wer hätte es für möglich gehalten, dass sie, anstatt an der Seite ihres Gatten fröhlich zu schaffen und zu wirken, an der Seite ihrer Schwiegermutter zur ewigen Ruhe gebettet werden sollte. Traualtar und Totenbar. So ganz entgegengesetzte Begriffe und doch wie unheimlich nah stehen sie oft nebeneinander. So müssen wir heute die glückliche Braut vom Juli vorigen Jahres zur Erde bestatten. Die hochachtbare Frau Mariana Gradl, geborene Gammerl. Welche am vergangenen Montag nachts 12 Uhr an den Folgen der Geburt ihres ersten Kindes unvermutet rasch verstarb.
Boah, mach dich fertig, ey. Hör mir auf. So schnell ist das Leben vorbei.
Ja,
Für alle.
Mhm. Auch wie das der Pfarrer geschrieben hat schon.
So hat das sehr, 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 sehr schön geschrieben, aber macht den Menschen auch wieder nicht lebendig, gell?
Ja.
Wenn ich das Ganze so jetzt Revue passieren lasse, ich bin ehrlich gesagt wirklich froh, in welcher Zeit, dass wir leben dürfen.
Ja.
Schau mal her, wir haben den Strom. Weißt du, wann der Strom zu uns gekommen ist? Ich möchte jetzt keinen Witz über mein Dorf hören. Nein, aber weißt du das?
Ja, 1930 beschreibt auch er in seinem Buch.
Bei uns noch später. Bei uns noch später. Wasser. Weißt du, wann das Wasser?
Ja, ungefähr vielleicht vor 100. Nein, nicht mal vor 100 Jahren.
1950. Also bei uns zumindest. Mhm. Ist heftig, oder?
Ja, klar. Und heutzutage muss halt trotzdem als Gegebenheit voraussetzen. Ja.
Von daher. Naja. Absolut inspirierend. Mhm. Und das war auch der Grund, warum dass ich dich heute eingeladen habe. Vielen Dank, lieber Johannes, dass du dir die Zeit genommen hast, einmal uns von deinem Hobby zu berichten. Und für mich ist es jetzt wieder ein Stückchen inspirierender geworden.
Und was heißt Hobby, Harry? Ich glaube, wenn jemand diese Geschichte hätte, das würde der genauso machen wie ich. Ich würde mir wünschen, auch über andere Leute in der Familie halt sowas zu wissen. Ne?
Man muss ja sagen, er ist da, er sitzt da vor mir mit einem gebundenen Buch, das er für sich anfertigen hat lassen. Er steckt da unwahrscheinlich viel Liebe mit rein. Und wenn ihr Fragen an ihn habt, dann schreibt mir doch bitte, ich leite die Fragen gerne an ihn weiter. Und ich mache da gerne deinen Mittelsmann, ja. Eine Frage hätte ich aber noch heute an dich. Mhm. Und zwar die Frage, die ich jeden meiner Zuhörer stelle. Drei Menschen, mit denen du einmal einen Kaffee trinken gehen möchtest. Mhm. Drei.
Tatsächlich hätte ich mich auf die Frage vorbereiten können, ja, weil ich ja deine Podcasts kenne, aber durch das, dass du die wahnsinnige Vorbereitungszeit mir lassen haben lassen von ungefähr gefühlt 4 Stunden und der Nacht lag auch noch dazwischen, habe ich das nicht gemacht. Aber spontan. Also eigentlich, wenn du sagst, den Adolf Hitler, den wir jetzt treffen würdest, müsst dann eigentlich fragen, du Vollidiot, warum dieser ganze Scheißdreck?
Es ist Wahnsinn, du wirst lachen. Mich hat noch nie jemand die Frage gestellt, aber klar, überlegt man selber, bei mir wäre er auch dabei.
Ja?
Ja, bei mir wäre, ist hart, aber bei mir wäre er auch dabei. Ich möchte wissen, warum?
Du Vollidiot, ja.
Warum?
Das hat der kaputt gemacht, ja.
Ja.
Vom Johann, also wenn ihr nicht sicherlich gerne kennen würde, aber eigentlich weiß ich von ihm schon ziemlich viel. Ja. Was mich jetzt zurzeit ein bisschen an den Nägel brennt, ist unser gemeinsamer Vorfahre, der Bruder von unserer Großmutter.
Aha.
Was der zum Erzählen hätte.
Der im Krieg gefallen ist, wo wir
vermisst anfangs... Vermisst ist. Weil man von dem eigentlich nichts weiß. Der auch, wie so viele den Heldentod gestorben sind. Mhm. Ja. Der wäre sicherlich... höchst interessant.
Wer wäre deine Nummer 3?
Ja, ich denke dann vielleicht dann trotzdem an meine Urgroßmutter, die da im Kinsberg gestorben ist.
Ja, aber was würdest du von der wissen wollen? Also die hat jetzt so lange überlegt, liebe Zuhörer. Ich dachte jetzt kommt, was weiß ich, der Michael Jackson, egal was, aber nein, die interessieren dich nicht, gell?
Nee, die interessiert mich nicht, weil man eigentlich viel weiß, ja. Ja, und trotz allem der Lebensbeschreibung geht er auf meine Urgroßmutter nicht einmal so viel ein. Schon, dass sie fleißige und ruhiges Mädel war und so. Aber trotzdem mit der einfach mal reden. Es kommt ein bisschen aus dem Buch raus, dass sie Verletzungen am Arm gehabt hat. Aber was da passiert ist, man weiß es nicht genau. Ja.
Wir wünschen dir an dieser Stelle auf jeden Fall noch viel, viel, viel Spaß und Erfolg bei deinen weiteren Recherchen. Und ich glaube, es wird Zeit, dass du jetzt mal ein Buch schreibst mit deinem Leben.
Ja, ich habe es auf jeden Fall vor und ich hoffe, dass ich vielleicht auch den einen oder anderen inspiriere, dass er was aufschreibt, ja, weil es heißt ja nicht umsonst, wer schreibt, der bleibt, ja. Weil wer weiß, ob irgendein TikTok-Video irgendwann einmal noch in 100 Jahren einmal noch verfügbar ist. Oder zumindest die Chance nutzt, einmal zu einer Großmutter oder zu einer Tante fahrt mit einem Stapelfoto. Und die einfach mal beschriftet. Ich behaupte mal, selbst wenn einen das nicht interessiert, hat man die Verantwortung, gegenüber der nächsten Generation das zu erhalten. Weil irgendwann kommt einer, den interessiert es.
Ein sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort mit einem noch schöneren Appell. Vielen lieben Dank nochmal, Johannes, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke dir, Harry. Und jetzt schauen wir auch noch ein paar Bilder durch.
Ja, ich bin gespannt. Und wir, liebe Zuhörer, hören uns bald wieder bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt.
Servus, pfiat euch, macht es gut.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meyer. Weitere Infos findest du auf www.harrymeyer.de. We'll be right back.